Wir träumen schon lange von einem Zuhause für unseren Campus in der Stadtmitte. Wir sind jetzt hier im Holiday Inn, bauen immer auf und ab, aber wir träumen davon, feste Räume zu haben und einen Ort zu kreieren, an dem wir mit Leben, Lieben und Hoffnung füllen können, Räume für Gottesdienste, ohne wieder auf- und abbauen zu müssen, Räume, in denen Kids und Jugendliche Gemeinschaft haben und Jesus kennenlernen, Räume, die sich einfach nach Zuhause anfühlen und in denen viele Menschen Gott erleben und aufblühen können. Und jetzt wird's konkret. Ja, wir haben viel dafür gebetet, viel vorbereitet und ich darf bekannt geben, dass wir Räume gefunden haben auf der Erkrather Straße, was cool ist, dieser Ort soll dazu helfen, dass im Moment habe ich so ein bisschen als Pastor das Gefühl, wir sind U-Boot-Kirche in der Stadtmitte. Am Campus Süd, super, wir stehen da und wir haben Gebäude und Leute sehen das, wenn sie dran vorbeilaufen, mit ihren Hunden Gassi gehen, aber hier in der Stadtmitte ist das Gefühl, wo ist denn die Kirche? Ja, sonntags sind wir da, tauchen auf, manchmal hier, manchmal im Hilton Hotel und manchmal auch gar nicht, weil, keine Ahnung, wir keinen Raum gefunden haben. Und Ziel wäre, dass wir nicht U-Boot-Kirche sind, sondern dass wir eine Kirche in Düsseldorf für Düsseldorf sind, die sichtbar ist für die Stadt. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe, wir haben eine Location gefunden, wir haben aber noch nicht unterschrieben. Ihr habt schon den Zettel verteilt, ich erzähle gleich noch was, ein bisschen mehr zu den Zetteln. Und was mir wichtig ist, ist, ich will diesen Schritt nicht machen, ohne euch mitgenommen zu haben. Wir haben jetzt seit, ich glaube, 6 Wochen sind wir in Gesprächen, in Vorbereitung, haben mehrmals die Location angeguckt, waren mit dem Leitungsteam da, hatten Dienstag nochmal ein Teamleitertreffen, wo wir es vorgestellt haben. Und was ich gesagt habe, ist, ich möchte es gerne in die Kirche reingeben, um von euch eine Rückmeldung zu bekommen, um zu hören, hey, habt ihr Bock drauf? Habt ihr keinen Bock drauf? Gehen wir diesen Schritt? Weil es auf jeden Fall ein Schritt, den wir im Glauben gehen sollten. Und es sind noch einige Dinge, die zu erledigen sind, einige Hürden, die wir nehmen müssen, weil wir müssen einige Genehmigungen einholen, ob da überhaupt Gottesdienste stattfinden dürfen in den Räumlichkeiten. Das heißt, da warten wir noch auf Rückmeldung von der Stadt. Der Architekt sagte, könnte ungefähr 3 Monate dauern, worst case wären 6 Monate. Keine Ahnung, wenn wir beten, geht es vielleicht auch schneller. Mal gucken, was Gott alles tun kann. Also auch wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, ist mein Herz aber transparent und offen, mit euch zu kommunizieren, euch mitzunehmen und nicht einfach voll verendeten Tatsachen zu stellen. Und euch einladen, gemeinsam zu träumen, gemeinsam zu beten, gemeinsam zu glauben und dass wir gemeinsam dieses Abenteuer einfach angehen. Die Fläche von dieser Location umfasst 700 Quadratmeter und was der Hammer ist, wir hätten auch 550 Quadratmeter Außenfläche, was richtig schön ist, dass wir schön grillen können, Gemeindefeste machen können, für Kids irgendwie was aufbauen können, was der Hammer wäre. Parkplätze sind ausreichend vorhanden, welcome to Düsseldorf, ist auch nicht normal, also dafür bin ich auch sehr dankbar. Egal, ob Leute mit U-Bahn kommen oder und eine Bushaltestelle höre ich gerade, okay. Und was schön ist, die finanziellen Kosten für die monatliche Miete könnten wir jetzt schon sogar decken, obwohl es mehr ist, was wir hier zahlen. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo wir auf jeden Fall easy da reingehen können. Aber jetzt kommst du ins Spiel. Was kannst du machen? Wofür brauchen wir dich? Wir brauchen dich für konkrete Sachen. Und zwar das erste ist Gebet. Ja, wenn Gott nicht dabei ist, dann wird das ganze Ding sowieso nicht funktionieren. Wir brauchen Gebet, mitzubeten, dass in all den Vorbereitungen, all der Planung, dass Gott uns Weisheit schenkt, wenn es um die Genehmigung geht, dass Gott uns da einfach Gunst schenkt. Wir brauchen Leute, die mit anpacken. Du kannst mitgeben, deswegen habe ich den Zettel verteilt, dass du den vielleicht mit nach Hause nimmst, überlegst, wie kann dein Teil auch sein, weil wenn wir in diese Räumlichkeiten reingehen, die Umbaukosten für so eine Fläche von 7 Quadratmeter belaufen sich auf ungefähr 150.000 Euro, vielleicht sogar 200.000 Euro. Ja, und wir sind eine junge Kirche, uns gibt es jetzt 6,5 Jahre, das haben wir nicht im Portemonnaie gerade. Ja, das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Step im Glauben. Und wenn ich das so schlimm anhört, habe ich das einmal mal runtergebrochen. Was bedeutet 150.000? Eigentlich 30 Leute, die sagen, ich gebe 5.000 Euro. Haben wir 150.000 zusammen. Oder 60 Leute, die sagen, hey, 2.500. Ja? Also einfach mal runterzubrechen, weil für einige sind solche Summen so, wie soll das funktionieren? Und ich möchte euch auch ein bisschen mitnehmen zurück, wie es alles angefangen hat. Als wir die Kirche gestartet haben, waren wir 11 Leute bei uns im Wohnzimmer. Und wir haben kalkuliert, wie viel brauchen wir zum Start einer Kirche? Mit Kidsmaterial, Technik und all das Ganze. Und wir sind auf 100.000 Euro gekommen. Wir waren 11 Leute im Wohnzimmer. Und da haben wir genau das Gleiche gemacht. Okay, das ist das Geld, was wir brauchen. Was ist das, wofür wir Glauben haben? Und ich habe die Leute gefragt, wo seid ihr bereit zu geben? Und wir sind jetzt nach 6,5 Jahren wieder an, eigentlich 7 Jahre, weil wir hatten 1 Jahr Vorbereitungszeit. Und wir, was wir erlebt haben, wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, wofür haben wir Glauben, was sind wir bereit zu geben und aufs Wasser zu gehen. Und das Geniale war, wir haben mit 11 Leuten innerhalb von noch nicht mal 10 Monaten haben wir 97.500 Euro zusammenbekommen. Wenn der Glaube von 11 Leuten ausreicht, wie viel mehr können wir bewegen mit dem Glauben von Teil unserer Kirche, an beiden Standorten sind wir 250 Erwachsene. Jetzt sagen wir, okay, die Hälfte sind irgendwie alle verheiratet und Ehepaare, dann lass uns irgendwie von 125 Leuten ausgehen. 125 Leute, die sagen, hey, wir sind bereit, ein Teil davon zu sein, um mitzuhelfen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Hey, wie genial wäre das, diesen Move zu machen und in Stärke nach vorne zu gehen. Und wir brauchen natürlich Leute, die mit anpacken, praktisch helfen, weil so eine Location renoviert sich nicht von alleine. Ja, das heißt, da auch zu gucken, wo bist du bereit, vielleicht zu sagen, ich investiere bis Ende des Jahres einmal im Monat einen Samstag und gebe da 4 bis 6 Stunden Gas und streich den Boden und hänge irgendwelche Vorhänge auf oder zieh Wände ein oder keine Ahnung was. Auch wenn du kein Handwerker bist, wir brauchen jede Menge Hilfe, ja, damit anzupacken. Also das sind ganz konkrete Dinge, wo ihr sagen könnt, da bin ich dabei. Wenn du sagst, boah, das hat mich jetzt voll überfordert, damit habe ich nicht gerechnet, gar kein Problem. Der Fahrplan sieht wie folgt aus. Der Fahrplan ist, ich gebe euch die Info rein, ihr macht euch Gedanken. Entweder wenn du sagst, ey, ich brauche gar nicht beten, ich bin schon voller Glauben, ich gebe keine Ahnung was, trag nichts ein, okay, was du nicht hast. Also schreib nicht rein 150.000, aber du hast das Geld gar nicht, okay? Sondern ich möchte einfach, dass du jetzt Zeit nimmst, betest. Vielleicht hast du schon das, dass du sagst, hey, ich weiß, was ich geben möchte, Gott hat mein Herz berührt und ich möchte gerne das und das tun. Super, dann kannst du gleich den Zettel ausfüllen und den Kollekteneimer reinwerfen. Wenn du sagst, boah, muss erstmal beten, richtige Antwort. Bete erstmal drüber, frag Gott, was dein Teil dazu sein sollte. Dann bring den Zettel nächste Woche mit oder wir haben einen QR-Code. Du kannst ihn einfach auch einscannen. Am Montag geht auch eine E-Mail raus mit den ganzen Infos. Da ist auch ein Link dabei, den könnt ihr auch ausfüllen. Weil ich möchte gerne, ich habe als Pastor gesagt, ich möchte gerne wissen, steht die Gemeinde dahinter? Nicht, dass ich da vorangehe und sage, Gebäude, und dann stehe ich alleine im Gebäude und renoviere und gucke, wie ich irgendwie auf der Straße singe, um Geld einzusammeln. Ja? Also mir ist wichtig zu hören, habt ihr Bock drauf? Habt ihr Glauben dafür? Seid ihr bereit, auch mit anzupacken und zu geben? Dann glaube ich, es ist nicht unmöglich, diesen Schritt zu gehen. Denn die Bibel sagt, wo wir in Einheit sind, da hat Gott seinen Segen verheißen. Ja? Und ich glaube, das ist einfach wichtig für uns, so diesen nächsten Schritt in Einheit gemeinsam zu gehen. Und bin sehr gespannt, was Gott alles dadurch bewegen und tun kann. Das Herz dahinter ist, ey, wir können auch hier bleiben, gar kein Thema. Heute in, die sind super nett. Aber mein Ziel ist, nicht nur Kirche am Sonntag zu sein, sondern Kirche 24/7 zu sagen, hey, vielleicht können wir die Räume nutzen für ein Café, das wir da aufmachen, dass Leute, die dann vorbeilaufen, in ein Café reinkommen oder Hausaufgabenbetreuung oder eine Kita oder whatever, aber dass wir einfach einen Ort kreieren in Düsseldorf, der so ein Leuchtturm ist, ein Leuchtturm der Hoffnung und nicht, dass man von Montag bis Samstag den Leuchtturm suchen muss und dann sind sie Sonntag da. Okay, super. Dann will ich Folgendes sagen, ich bete und dann gehen wir weiter im Gottesdienst, okay? Jesus, ich danke dir für all das Gute, was du in unserer Kirche schon getan hast und noch tun wirst. Und Gott, wir geben dir dieses ganze Projekt, Projekt zu Hause. Und wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Gott, wir wollen nicht von hier weitergehen, wenn du nicht mit uns bist. Deswegen bete ich für Weisheit in den ganzen Entscheidungen. Gott, ich bete, dass du uns führst und leitest. Und ich danke dir, dass bei dir nichts unmöglich ist. Und Gott, da wo jetzt irgendwie sich Druck aufgebaut oder Stress gekommen ist, Gott, wir geben das dir ab. Gott, aller Stress, aller Druck bringen wir zu dir. Du hast gesagt, alle unsere Sorgen sollen wir auf dich werfen. Das machen wir. Und du sorgst dich für uns. Dafür sind wir sehr dankbar, Jesus. Amen. Amen. Also, wir sind im Teil 6 unserer Predigtserie befähigt. Braucht noch irgendeiner ein Booklet? Wir haben diese Booklets verteilt zum Mitschreiben. Könnt ihr gerne rausholen, Notizen machen. Weil mein Ziel ist, wir gehen als Kirche mal einmal im Jahr durch ein Buch der Bibel durch und kriegt mal ein Booklet dazu. Das heißt, wenn ihr für immer in dieser Kirche bleibt, habt ihr irgendwann eine Reihe in eurem Regal mit Booklets zu jedem Buch der Bibel und könnt dann nachschauen und nachstudieren, was da drin steht. Und wir sind im 6. Teil und ich habe den Titel für diese Predigt genannt, Befähigt, Probleme zu lösen. Befähigt, Probleme zu lösen. Braucht irgendjemand eine Befähigung, Probleme zu lösen? Ihr habt alle keine Probleme, ne? Okay, ich habe nur Probleme. Gut. Also, befähigt, Probleme zu lösen. Was ist ein Problem? Ich bin mal durchgegangen, alle Buchstaben von diesem Wort Problem. P, Präzisierung. Probleme zeigen uns unsere Schwachstellen auf und in welchem Bereich wir wachsen können. R, Ressourcen. Es erinnert uns daran, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen brauchen, sondern Gottes himmlische Ressourcen in Anspruch nehmen dürfen. Wir alle brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Wenn wir mehr Wunder in unserem Leben wünschen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass jedes Wunder in der Bibel mit einem Problem angefangen hat. Ohne Probleme gibt es keinen Grund für Wunder. Oh, Optionen. Jedes Problem ist eine Möglichkeit zu sehen, wie Gott in unserem Leben wirken kann. B, Botschaft. Jedes Problem ist eine Botschaft, durch die Gott zu uns sprechen kann. Er möchte dir etwas sagen über dich selbst, aber auch über sich, seinen Charakter, seine Gnade und seine Kraft. L, Lösungen. Jede Segnung in meinem Leben ist eine Lösung für ein Problem. Eine Hilfe für deine Herausforderung. E, Evaluation. Wir lernen vom Problem. Sie lehren uns und helfen uns zu wachsen. M, Monitoring. Probleme sind überall um uns herum zu finden, aber wir haben einen Gott, der größer ist als unsere Probleme. Deswegen sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Gott spricht durch Probleme in unserem Leben zu uns. In Apostelgeschichte 6 erlebt die Kirche ein großes Problem. Vielleicht überrascht dich das, weil manche denken, hey, wenn der Geist Gottes wirkt in der Kirche, dann gibt es keine Probleme. Alles ist super, weil Gottes Geist ist da, alles läuft ganz von alleine, aber leider nicht so. Gott benutzt oft Probleme, um uns zu leiten, um uns wachsen zu lassen, um eine Kirche zu entwickeln. Wir müssen verstehen, dass Probleme da sind, um die Kirche zum Wachsen zu bringen. Also mein erster Punkt, also erste Frage ist, was war das Problem der ersten Kirche? Was war das Problem der ersten Kirche? Und wir schauen uns einmal an. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Das Problem der Kirche war, dass zu viele Kirchenmitglieder in die Kirche kamen. Stell euch das mal vor, boah, Mist, ey, sind zu viele, ey, hier ist alles voll, ey, wir haben echt ein Problem. Zu viele Leute kommen in die Kirche. Das war das Problem. Die Herausforderung war nämlich, es gab nur die 12 Apostel und die waren langsam überfordert mit der Menge an Leuten. Theologen gehen davon aus, dass die Kirche in Jerusalem zu dem Zeitpunkt zwischen 30 bis 40.000 Mitglieder hatten. Und da waren die 12 Apostel, die haben sich um alles gekümmert. Jetzt gab es Treffen überall in der Stadt, die ganzen logistischen Aufgaben, die zu bewältigen waren für die sozialen Projekte der Kirche in Jerusalem. Leute spenden Geld für Bedürftige. Wo geht das Geld hin? Wer entscheidet, wie es gebraucht wird? Wer kauft die Dinge? Wer organisiert die ganzen Mitarbeiter für die Gottesdienste? Wenn Tausende sich bekehren, wer kümmert sich darum, dass die Taufe organisiert wird? Wer besorgt Taufshirts? Wer tauft die ganzen Leute? Und stell dich mal vor, 10.000 Menschen, die in einem Jahr getauft wurden. Ey, crazy! Herr, schenk Erweckung, ich bin bereit für so viele Menschen, dass sie getauft werden. Aber Erntezeit ist gleichzeitig auch Arbeitszeit. Wir sollten nicht für Erweckung beten, wenn wir nicht bereit sind, mit anzupacken bei der Arbeit. Denn mehr Menschen für Jesus bedeutet automatisch mehr Arbeit für Jesus. Und oft ist es so, dass es so leicht fällt, hey, Herr, rette Menschen und bringe Erweckung. Und dann kommen die Menschen und denken so, ja, ist aber ganz schön viel Arbeit hier. Habt ihr schon mal einen Bauern gehört, der während der Erntezeit gesagt hat, ich steige jetzt hier aus, das waren zu viele Kartoffeln, das kriege ich jetzt, er muss ja noch weiter. Er ist so, hey, noch mehr Kartoffeln, super, Kartoffel auf die Eins, genau, so. Und so sollte es in der Kirche auch sein, dass wir nicht sagen, oh Mensch, jetzt kommen die Menschen und ich will die ganzen Menschen nicht mehr, das ist ein Problem, das Gott mit uns lösen möchte. Aber stellt euch vor, die ganzen Meetings und es kam zu dem Punkt, dass es zu viel für die 12 Apostel wurde. Sie erreichten Jerusalem und die umliegenden Städte, aber es gab noch die Samariter und die Heiden, die sie erreichen wollten. Wenn die Apostel an diesem Punkt nichts verändert hätten, würde ihr Dienst einfach stehen bleiben. Oder sie würden irgendwann in einen Burnout reinlaufen, weil es einfach zu viel Arbeit war. Wir sollten uns alle daran erinnern, nur weil du heute erfolgreich bist, bedeutet es nicht, dass du erfolgreich bleiben wirst. Denn Erfolg von heute kann dich zu deinem Versagen von morgen bringen. Denn es kann dich zu einem Ort der Unwissenheit bringen. Hey, an dem Ort war ich noch nicht. So viele Leute hatten wir noch nicht. So weit war ich doch gar nicht in meinem Business. So viele Angestellte hatte ich noch nicht. Das heißt, durch Wachstum kommst du zu einem Ort, wo du noch nie warst. Wo du keine Ahnung hast, wie funktioniert das? Was muss ich jetzt machen? Was ist die richtige Entscheidung? Und genau das Gleiche auch hier. Deswegen sollten wir uns nicht in unsere Bequemlichkeitszone zurücklehnen, sondern Gott sagen, Gott, wir sind bereit, alles zu tun, was du tun möchtest. Und deswegen gibt es auch immer wieder Veränderungen in Kirche. Eigentlich muss man denken, awesome, Wachstum. Aber nein, wir lesen weiter, was dann passiert. Also, immer mehr Leute kamen Und hier kommt das Problem. Immer noch Vers 1, Kapitel 6. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Ist es nicht faszinierend? Gott segnet, Gott schenkt Wachstum und wir schaffen es als Menschen, immer wieder das Negative zu finden. Wir können sagen, ah, genial, aber wir denken, aber hier, da ist noch Optimierungspotenzial. Und genauso hier, es waren also Griechen, die außerhalb von Israel gekommen waren, aus dem ganzen Römischen Reich, die nach Jerusalem gekommen waren und Teil dieser Jesus-Bewegung sein wollten. Und es kam zu dem Punkt, dass es nicht nur sprachliche Unterschiede oder kulturelle Unterschiede gab, sondern auch das Empfinden, dass ihre Witwen nicht gleichwertig behandelt wurden. Was mir diese Bibelstelle zeigt und was meine 22 Jahre als Pastor mir zeigen, ist das Folgende. Der Teufel wird immer versuchen, eine Bewegung Gottes durch Spaltung und Uneinheit zu zerstören. Wenn er merkt, hey, ist Segen da, was macht er? Uneinheit, Spaltung zu bringen, damit diese Bewegung Gottes zum Ende kommt. Und deswegen ist diese Bibelstelle nicht nur für die Christen damals wichtig, denn ich habe das Gefühl, wir leben auch in einer Bewegung Gottes. Allein wenn ich als Pastor auf unsere lokale Kirche schaue und sehe, was Gott unserer Kirche tut. Allein in diesem Jahr waren über 4.600 Leute in einem unserer Gottesdienste. Das sind über 1.100 Leute mehr im Vergleich zu dem ersten Jahr unserer Kirche. Das heißt, 2018 waren wir viel weniger in einem ganzen Jahr als dieses Jahr in einem halben Jahr. Wir haben eine Taufe gehabt mit 7 Leuten. War der Hammer, hat so viel Spaß gemacht, die Leute zu taufen. Und danach kamen direkt 3 weitere und gesagt, hey, wir wollen uns auch taufen lassen. Da ist irgendwas, was Gott tut. Roy Ranger geht an den Start, Schäfchenbande startet. So viel Bewegung, was gerade da ist, wo Gott Segen schenkt. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir darauf achten, dass der Teufel nicht diese Bewegung stoppen kann. Er wird versuchen, Uneinheit zu sehen, Spaltung zwischen Menschen und Gruppen zu bringen, Missverständnisse sehen, Freundschaften sabotieren, Menschen abzulenken durch Fragen wie, wie oft sollte man eigentlich das Abendmahl feiern und wer darf in der Kirche mitarbeiten? Welche Farbe sollte der Teppich im Kirchensaal bekommen? Deswegen sollten wir mehr als alles andere auf unsere Herz, auf unsere Gedanken achten und darauf achten, was wir sagen. Sage ich Dinge, die entmutigen? Sage ich Dinge, die Uneinheit und Misstrauen sehen? Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass Menschen Gott erleben und aus der Finsternis des Teufels in das wunderbare Licht der Liebe Gottes gerettet werden. Unsere Priorität sind nicht nette Gottesdienste, sondern Orte zu schaffen, wo Menschen Gottes Kraft und seine Liebe erleben können. Unsere Priorität ist nicht, unseren Willen durchzusetzen, sondern unser Gebet ist, komme Reich Gottes, geschehe Wille Gottes in unserem Leben und in dieser Kirche. Aber wir Menschen tendieren immer, die Prioritäten aus den Augen zu verlieren und uns in Vorlieben zu verlieren. Und die Vorlieben können Stil sein, wie Musikstil, Kleidungsstil oder politische Einstellung, soziale Ideologien. Fakt ist, trotz der Vielfalt können wir in Christus eins sein. Wir haben vielleicht unterschiedliche Vorlieben, aber wenn wir als Kirche zusammenkommen, dann leben wir Einheit, indem wir füreinander beten, uns gegenseitig unterstützen. Wir sind offen miteinander. Auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen, lieben und schätzen wir uns authentisch als geistliche Brüder und Schwestern. Die erste Kirche erlebte also Wachstum, was zu einem Problem führte und so entstand eine Unzufriedenheit, die die Kirche hätte zerstören können. Was war der Plan der Apostel? Wir haben das Problem, jetzt kommt der Plan. Wenn ein Problem da ist, brauchen wir einen Plan. Denn die Beschwerden kamen auch bei den Aposteln an. Apostelgeschichte 6, Vers 2. Wir lesen Folgendes. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber hinaus die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Hier ist also ein Problem und die Apostel analysieren das Problem und finden eine Lösung. Was sie hatten, ist eine übernatürliche Weisheit vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir eine Befähigung durch den Heiligen Geist erleben, die uns größere Weisheit und größere Einsicht schenkt, als dass es menschlich überhaupt möglich wäre. Weisheit, die Gott uns schenken möchte, die du nicht erlernen kannst, wo du sagst, ja eigentlich, ich war auch nicht, ich habe nicht die Ausbildung dafür, aber Gott schenkt eine Weisheit. Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Helfer kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Der Heilige Geist möchte uns Weisheit schenken. Wir sind also nicht nur befähigt, durch den Heiligen Geist von Jesus zu erzählen und Zeugnis zu geben oder das Unmögliche zu tun, wie wir letzte Woche gehört haben, oder für Menschen zu beten oder die Kirche zu bauen, sondern wir sind auch durch den Heiligen Geist befähigt, göttliche Weisheit zu haben, um Probleme auf Gottes Weise zu lösen. Es ist interessant, die erste Person, von der wir in der Bibel lesen, die erfüllt war mit dem Heiligen Geist, war ein Mann namens Bezalel. Und Bezalel, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Typ war vom Beruf Architekt. Er war der Hauptarchitekt und Kunsthandwerker der Stiftshütte. Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 31. Er, Gott, hat ihn, Bezalel, mit dem Geist Gottes erfüllt. Und was war die Auswirkung? Woran hat man gesehen, dass er den Geist Gottes hatte? Und ihm große Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben. Das heißt, das erste Kennzeichen in der Bibel von einer Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt war, war Weisheit. Und nicht irgendeine Weisheit, sondern hier heißt es große Weisheit. Und nicht nur große Weisheit, sondern auch Verstand und Können. Alles, was er tun konnte, war irgendwie außergewöhnlich. Und was wir aus der jüdischen Tradition lernen, dass Bezalel zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt war. Okay? Was dieses Wunder noch viel außergewöhnlicher macht. Mit 13 Jahren entwarf er alles im Tempel Gottes. Mit 13 Jahren wurde er mit göttlicher Weisheit erfüllt. Und alle Eltern mit Teenagern sagen, oh Herr, erfülle meine Kinder mit dem Heiligen Geist, dass auch sie ein bisschen mehr Weisheit bekommen. Amen. Wenn du darüber eine Offenbarung hast, hey, dann fang an, täglich für deine Kinder zu beten, dass sie das erleben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil, ey, in diesen Zeiten, wir brauchen Weisheit. Was ist Wahrheit? Was ist nicht Wahrheit? Welchen Weg soll ich gehen? Welche Freunde sind gut für mich? Welche Freunde sind nicht gut für mich? Und ihr wisst, was noch interessant ist, wenn wir uns die Familie von diesem Bezalel anschauen. Er war der Sohn von Uri und der Enkel von Hur, der in der jüdischen Tradition eine respektierte Figur war, da er half, die Arme zu heben, damit die von Mose zu heben, damit die Israeliten im Kampf gegen die Amalekiter siegten. Exodus 17, 10 bis 12. Wenn du ein geistliches Vermächtnis an deine Kinder und Enkelkinder weitergeben möchtest, wenn du eine Segenslinie freisetzen möchtest in deiner Familie, dann glaube ich, fängt es damit an, wie der Großvater von Bezalel, dass du anfängst zu dienen, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu gebrauchen und andere Menschen zu feiern, nicht nur dich selbst, sondern andere Menschen zu feiern, andere Menschen die Arme hochzuhalten. Und ich glaube, es kommt eine junge Generation, die aufgrund unserer Treue zu Gott und der Treue unserer Nachfolge zu Jesus und unsere Hilfsbereitschaft für andere heranwachsen und erleben, wie der Heilige Geist schon in jungen Jahren sie erfüllt und sie genau das erleben, was Bezalel erlebt hat und sie befähigt wären, durch den Heiligen Geist außergewöhnliche Dinge zu tun. Und genauso erleben auch die Apostel in Apostelgeschichte 6, dass der Heilige Geist ihnen übernatürliche Weisheit gibt, um dieses Problem in der Kirche zu lösen, damit sie wussten, was zu tun ist, auch wenn sie nicht alles wissen konnten, weil das Ding war, es gab ja noch keine Kirche. Es war ja nicht so, oh, lass uns mal irgendwie den Pastor anrufen, hey, wie habt ihr das gemacht? Wir haben jetzt so und so viele Leute, sondern es war so, hey, wohin gucken wir? Da gibt es kein Beispiel. Die einzige Chance ist, Herr, schenk uns Weisheit, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist eine gute Erinnerung für uns, ist die Situation. Und auch für Leiter und für alle Pastoren. Weil für Leiter und Pastoren, gerade für mich, ey, mein Herz ist, ich möchte gerne Menschen dienen. Wir haben ein Herz, Menschen zu dienen. Deswegen dienen wir in der Kirche, weil wir ein Herz für Menschen haben. Und wir versuchen, alles für alle zu jeder Zeit zu sein. Und das hört sich toll an, aber die Realität sieht dann so aus, wenn ich so lebe, mit dem Herzen anderen zu dienen und die Gemeinde wächst. Fakt ist, ich kann nicht mehr auf jeder Feier sein, ich kann nicht mehr jedem Krankenhaus besuchen. Bei 40.000 Leuten, halt, da kann nicht jeder, der Pastor jeden besuchen gehen, das funktioniert nicht. Oder für Kranke beten, das muss dann die Kirche machen. Und dann geht es auch nicht bei 40.000 Leuten. Überlegt mal, was für ein Stadion die gehabt haben müssen, um die irgendwie zu treffen. Überlegt mal Logistik. Die 12 Apostel, Logistikteam, ey, 4 Uhr starten sie und packen das Ganze rein und Stühle müssen gestellt werden und dann packen sie kurz Deo drauf und dann geht es in den Gottesdienst rein und Hammer predigt und weil so viele sind, wir haben nicht nur einen Gottesdienst, wir haben 6 Gottesdienste am Sonntag und predigen durch und dann irgendwann Sonntagnacht, dann fällst du nur noch ins Bett. Aber das sollte nicht der Fall sein. Ich liebe es, was die Apostel als Leiter der Kirche schreiben, was ihre Aufgabe sein sollte. Je größer die Gemeinde wird, was soll ihre Aufgabe sein? Apostelgeschichte 6, Vers 2. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, es wäre nicht richtig, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber hinaus die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Und Vers 7, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Das sollte die Priorität sein. Sagen, okay, wir sind die Leiter der Kirche, wir sind die Pastoren, was sollte unsere Aufgabe sein? Das Wort Gottes studieren und Gebet. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich für diese Kirche tun kann, ist, dass ich für diese Kirche bete und für euch bete und dass ich treu vor Gott das Wort Gottes verkündige. Das sollte meine Priorität sein in dieser Kirche. Und für mich ist immer so die Herausforderung, es gibt so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. So viele Dinge, die zu entscheiden sind, so viele To-Dos, die da sind. Und ich liebe den Begriff der bewussten Vernachlässigung. Vielleicht hilft dir das auch in deinem Leben, wenn du zu viel in deinem Leben hast. In ihrem Buch Eine praktische Handreichung zum Gebet schreibt Dorothy Haskins über eine berühmte Konzertgeigenspielerin, die zu ihrem Geheimnis ihres Erfolgs gefragt wurde, wie sie so gut ihr Instrument beherrsche. Sie sagte, es gibt viele Dinge, die meine Zeit und Aufmerksamkeit verlangten. Wenn ich nach dem Frühstück in mein Zimmer ging, machte ich mein Bett, räumte das Zimmer auf, wischte Staub und das alles, was auch immer notwendig erschien. Als ich meine Arbeit beendet hatte, machte ich mich daran, Geige zu üben. Diese Vorgehensweise hat mich davor abgehalten, das zu erreichen auf der Geige, was ich erreichen wollte. Also habe ich die Dinge umgedreht. Ich habe bewusst geplant, alle anderen Dinge zu vernachlässigen, bis meine Übungsstunden beendet waren. Und dieses Programm der bewussten Vernachlässigung ist das Geheimnis meines Erfolges. Und ich mag die Idee der bewussten Vernachlässigung. Sie hatte eine Bestimmung und sie stellte diese Bestimmung an erster Stelle und vernachlässigte bewusst andere Dinge. Sie war eine Geigenspielerin und vergaß das niemals. Sie war als erstes Geigenspielerin, bevor sie Putzfrau war. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe eines Pastors sollte es sein, zu beten, Gottes Wort zu studieren und zu predigen. Paulus gibt dem jungen Pastor Timotheus folgende Job Description. 1. Timotheus 4, Vers 13. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und der Lehren. Das ist, was ich jeden Sonntag versuche. Bibel vorlesen, erklären und wie wir das in unserem Leben praktisch anwenden können. Genauso auch die ersten Apostel. Vers 4. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Wort, auf Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Konzentrieren bedeutet Aufmerksamkeit geben, entschlossen verfolgen, dranbleiben. Und dieses Wort finden wir auch in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Sie blieben dran. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Einmütig und mit großer Treue, gleiche Wort, kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Anhalten, mit großer Treue. So sollte der Dienst eines Pastors sein, im Gebet und Wort Gottes. Der Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, Ian Bounce, schrieb, der Prediger ist beauftragt, sowohl zu beten als auch zu predigen. Seine Aufgabe ist unvollständig, wer nicht beides gut ausführt. Adam Clark, der britische Theologe aus dem 18. Jahrhundert, sagte, studiere dich bis zum Tod und bete dann, dass du wieder lebendig wirst. Als Pastor sich auf das Wort Gottes konzentrieren, bedarf Zeit. Joseph Parker, Pastor in London 1869, er hat eine Gemeinde mit 3000 Leuten und predigte sonntags zweimal und seinen 33 Dienstjahren prägte er siebenmal durch die gesamte Bibel. Parker nahm sich konzentriert Zeit, das Wort Gottes zu studieren und zu beten. Er wurde einmal von einem Kirchenmitglied gefragt, warum er sich nicht mehr Zeit für Menschen aus der Kirche nehmen würde. Er antwortete, wenn ich die ganze Woche nur mit Menschen sprechen würde, könnte ich am Sonntag nicht mehr predigen. Wenn ich nur in irgendwelchen Meetings sitzen würde und über Politik diskutieren würde, würde alle meine Kraft verschwunden sein. Das ist alles, das ist kein großes Geheimnis. Und das ist, glaube ich, immer noch wahr. Ich bin davon überzeugt, dass mein wichtigster Dienst für dich ist, wenn ich mir Zeit nehme, für dich zu beten und das Wort zu studieren und weiterzugeben. Und ich danke Gott für eine Kirche, ich danke Gott für diese Kirche für Düsseldorf, wo viele Menschen das verstanden haben. Dass ich nicht der Einzige bin, der für dich beten kann. Bin dankbar für alle Kleingruppenleiter, die sich Zeit nehmen für Menschen, um mit ihnen und für sie zu beten, um sich auszutauschen, was im Leben passiert. Für die ganzen Teamleiter, die sich mit reingeben und mit anpacken und es möglich machen, dass wir Gottesdienste feiern können. Weil mein Tag hat nur 24 Stunden und die Kirche wird immer größer und ich habe noch vor, lange hier auf der Erde zu sein. weil es noch viel Arbeit gibt. Und deswegen ist nicht die Lösung, ein Pastor tut alles, sondern ein Pastor tut das, was er tun sollte. Vers 4, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf Gebet und im Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Aber wenn der Pastor betet, wer kümmert sich dann um die Aufgaben, die da sind? Erste Kirche hat genau das Gleiche gesagt. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Was sie sagen ist, hey, wir brauchen Leute. Genauso wie wir gerade Teams vorgestellt haben. Wir brauchen Leute, die mit anpacken. Auch für die administrativen Aufgaben. Und was waren die Qualifikationen? Was brauchen die Leute? Sie sollen einen guten Ruf haben, mit Heiligem Geist erfüllt sein und mit Weisheit erfüllt sein. Das heißt, was sie gesagt haben, hey, wir brauchen nicht billige Arbeitskräfte. Okay, Mist, jetzt haben wir so viel Arbeit. Mal gucken, wem langweilig ist, ja, und die sparen wir irgendwie ein. Nein, nein. Sondern Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dwight Moody, ein Erweckungsprediger aus New York, schrieb im 19. Jahrhundert, Gott hat eine Menge Kinder, die gerade noch am Leben sind, aber keine Kraft zum Dienen haben. Der Heilige Geist, der mit Macht über sie kommt, ist etwas anderes als die Bekehrung. Ich glaube, wir können in einer Woche mehr erreichen als in Jahren, wenn wir nur die frische Taufe im Heiligen Geist hätten. Viele glauben, dass sie, weil sie einmal gefüllt mit dem Heiligen Geist waren, auch für alle Zeit danach gefüllt sein werden. Aber, oh meine Freunde, wir sind lecke Gefäße und müssen die ganze Zeit direkt unter dem Brunnen stehen, um voll zu bleiben. Genau das Gleiche wussten die Apostel. Wir brauchen Menschen, die anderen dienen, aber nicht aus eigener Kraft und Stärke, weil irgendwann ist sie weg. Wir brauchen Menschen, gefüllt mit dem Heiligen Geist, die aus dem Überfluss aus ihrer Beziehung zu Gott am Menschen weitergeben. Weil Menschen brauchen nicht mehr von mir und Menschen brauchen nicht mehr von dir. Menschen brauchen mehr von Gott. Und wir dürfen einfach als Kanal der Liebe Gottes sein, um das weiterzugeben. Aber deswegen, wir sind leckere Gefäße. Die Woche kann echt herausfordernd und anstrengend sein. Deswegen müssen wir so nah wie möglich an Gott dranbleiben. Uns immer wieder füllen lassen von ihm. Und manchmal haben wir die Tendenz, Aufgaben als geistlich oder nicht geistlich einzuteilen. Vielleicht bist du in einem Team und denkst dir, ja, Welcome Team, da braucht man ja nicht viel Heiliger Geist. Ich sag dir, da brauchst du richtig viel Heiliger Geist. Oder Logistik. Logistik ist ja nicht geistlich, aber ich sag dir, nur wenn du deinen Dienst aus der Fülle und der Kraft des Heiligen Geistes tust, wirst du einen Unterschied machen mit deinem Leben, der größer ist, als du dir vorstellen kannst. Und dann kommst du nicht nur, um Stühle zu stellen oder Leuten die Tür aufzuhalten, sondern du kommst und gibst Ermutigung weiter. Und die Botschaft, die du predigst, ist, wenn du die Tür aufhältst, wir haben auf dich gewartet und wir freuen uns auf dich. Eine Botschaft der Liebe und der Annahme. Wenn du Stühle stellst, stellen wir Stühle hier und wir beten für jeden Stuhl, dass die Person, die darauf sitzt, Gottes Liebe und Kraft erlebt. Alles, was wir hier tun in der Kirche, ist eine geistliche Aufgabe. Und Gott wird dir die Kraft schenken. Er wird dein Leben, deinen Dienst fruchtbar machen lassen, dass die Gemeinde wächst, während du Menschenleben berührst mit der Kraft Gottes. Apostelgeschichte 6, 5 bis 6. Dieser Vorschlag sucht Menschen mit Heiligen Geist, mit Weisheit und gutem Ruf. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Das Ergebnis. Erinnert euch dran, wir hatten ein Problem. Ey Mist, die Kirche wächst. Was für eine schlimme Krise. Die Kirche wächst. Aber dadurch wurden Dinge vernachlässigt. Es gab dann Streit. Aber dann hatten sie einen Plan und wählten Männer voll Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes hatte. Und das Ergebnis war, die Gemeinde machte einen nächsten Wachstumsschritt. Und ich möchte dich ermutigen, werde Teil eines Teams. Es gibt viel zu tun. Geht es unserer Kirche nicht gut? Unserer Kirche geht es absolut gut. Ist alles in Ordnung. Aber sie ist nicht so stark, wie sie sein könnte, wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, in ihrem Team Gaben, Fähigkeiten, Talente mit einzugeben zum Segen für andere Menschen. Denn wenn das passiert, können wir mehr Menschen mit der guten Nachricht von Jesus Christus erreichen. Und die Kirche wird weiter wachsen. Woher weiß ich das? Apostelgeschichte 6, Vers 7. Sie setzen also die Leute ein, beten für sie. Und das Ergebnis ist folgendes. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Die Bereitschaft der Kirche, befähigt durch den Heiligen Geist zu sagen, hier bin ich, Gott, gebrauche mich in den alltäglichen Dingen. Essen ausgeben für Witwen. Ja, ich bin dabei. Stühle, ich bin dabei. Türe auf, ich bin dabei. Das Ergebnis von dieser Bereitschaft und der Befähigung war, dass die Zahl der Jünger sprunghaft anstieg. Sie stieg nicht an, es war bam, es war ein Wachstumsschub, den die Gemeinde genommen hat. All das durch die Befähigung des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wir sind in einer der wichtigsten Phase in der Geschichte unserer Kirche. Ich sehe, was passieren kann, wenn Menschen in Einheit nach vorne gehen und bereit sind, ihre Gaben und Talente zur Verfügung zu stellen. Aber es ist wieder eine Zeit, wo wir einen Wachstumsschritt nehmen müssen und wo wir darauf achten müssen, dass wir die Einheit nicht verlieren, uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren, sondern darauf schauen, was ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gott erleben und aufblühen können. Unser Ziel ist nicht, eine große Kirche zu bauen. Unser Ziel ist, mit der guten Botschaft von Jesus Christus, von der Liebe von Jesus, Menschen zu erreichen. Mehr Jesus in den Menschen. Gott ist an der Arbeit, einen Platz vorzubereiten, an dem wir Menschen unserer Stadt noch besser dienen können. Und ich bin überzeugt, dass wir dadurch Hunderte von Menschen erreichen werden. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird, aber ich glaube, es kann außergewöhnlich werden. Aber für all diese nächsten Schritte brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen die Befähigung des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Befähigung zu bekommen, all die Probleme zu lösen, die uns auf dieser Reise begegnen werden. Und die Kirche wird in Einheit bleiben, weil wenn der Heilige Geist da ist, die Bibel sagt, wer hält uns zusammen, wer schenkt die Einheit? Es ist der Heilige Geist, der uns in Liebe miteinander verbindet. Du siehst die Leute nicht mehr, wie sie sind, sondern du siehst sie, wie Jesus sie sieht. Deswegen habe ich das Team gebeten, dass wir gemeinsam noch ein Lied singen. Und wenn du, ich weiß, das Lied ist ganz schön herausfordernd vom Text, weil in diesem Lied heißt es, Geist Gottes, komm. Erfülle mich. Und wenn du sagst, hey, ist mir ein bisschen zu spooky, ein bisschen too much, gar kein Problem. Kannst dich einfach hinstellen und so tun, als ob du mitsingst, gar kein Thema. Aber wenn du Probleme in deinem Leben hast und sagst, boah, ich komme da nicht weiter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, dann lade ich dich ein, dass du das Lied von ganzem Herzen singst und sagst, Heiliger Geist, komm, ich brauche dich. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich stehe vor einem Rätsel. Oder ich habe einfach keine Kraft mehr. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich erfüllen wird und dir Kraft geben wird und die Impulse geben wird und die Weisheit geben wird, außergewöhnliche Dinge zu tun. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, was wir heute lernen durften aus Apostelgeschichte 6. Dass du uns deinen Heiligen Geist geben möchtest, um befähigt zu sein, Probleme zu lösen. Und Gott, mit diesem nächsten Lied wollen wir ausdrücken, wir wollen nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung irgendwie was zu reißen. Gott, sondern wir laden dich ein, dass du uns neu erfüllst. Wir brauchen eine neue Erfüllung mit deinem guten Heiligen Geist. Wir brauchen neu die Befähigung von dir. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen das schenkst. Eine frische Erfüllung von dir, Heiliger Geist. Heiliger Geist.